Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Man müsste eigentlich ICAN sagen, denn die Abkürzung steht für intelligente Chatbot-basierte ambulante Nachsorge. Aber ICAN klingt besser, sieht übrigens so geschrieben mit kleinem I auch schöner aus. Und Stefan Lüttke hat dieses Programm, es ist insgesamt eine App, mit seinem Team an der Universität Greifswald entwickelt und wird heute auch dabei sein beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rostock. Aber vorher hat er noch Zeit für uns. Schönen guten Morgen, Herr Lüttke.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
In dieser App, in ICAN, da steckt ein Bot, ein Computerprogramm, mit dem man chatten kann. Sie haben inzwischen noch was anderes, aber fangen wir mal damit an. Das erproben Sie ja schon eine Weile. Was könnte ich, wenn ich tatsächlich betroffener wäre, diesen Bot denn fragen?
Also wir machen das so, dass wir unterschiedliche Module von der Verhaltenstherapie drin haben. Das ist bei der Thema Depression, Verhaltensaktivierung, also junge Menschen wieder ans Leben zu gewöhnen, wieder rauszugehen, positive Aktivitäten zu erleben und kognitive Umstrukturierung. Das heißt, wir versuchen negative Gedanken, mit denen depressive Menschen häufig zu tun haben, umzustrukturieren. Und das funktioniert gar nicht so, dass man ihn so fragt, sondern wir steigen tatsächlich ein, holen die Person ab, man kann seinen Namen eingeben und dann führen wir dann durch den Dialog.
Rein schriftlich oder kann ich auch mit dem sprechen?
Das ist bei uns rein schriftlich, aber Sie haben vollkommen recht. Es ist theoretisch auch möglich bei Chatbots. Das sind, muss man vielleicht mal sagen, Maschinen. Der eine oder andere kennt natürlich Siri oder Alexa. Auch eine sprachbasierte Version wäre denkbar. Man kann tatsächlich auch von Text auf Sprache relativ schnell umstellen. Und die Transformation ist technisch möglich, tatsächlich wieder durch künstliche Intelligenz. Aber wir machen das tatsächlich textbasiert. Und das ist bei jungen Menschen unserer Erfahrung nach auch gar nicht so schlecht, weil man merkt es ja auch, wenn man sich die Menschen draußen, junge Menschen draußen anguckt, sie schreiben ganz gerne und telefonieren auch ganz gerne. Also sie schreiben lieber, als sie telefonieren, meinte ich damit.
Wir bleiben mal kurz bei ICAN, wir gehen gleich weiter. Ja. Das ist ja ein Programm, das konkret entwickelt wurde für Jugendliche grob und junge Erwachsene, grob zwischen 23 und 25 Jahren, die schon eine stationäre Therapie hinter sich haben. Das heißt, als Ersatz für Menschen, die eine Therapie durchführen, taugt das noch lange nicht.
Eine ganz kleine Korrektur, 13 bis 25 Jahre. Sie hatten gesagt, 23 bis 25 Jahre.
Nee, ich wollte 13 sagen, dann ist der Chatbot in meinem Kopf hat kurz ausgesetzt.
Genau, und das haben wir übrigens nicht nur in der Universität Greifswald, sondern mit der Uni Erlangen und der Metalis GmbH, also noch viele andere beteiligt tatsächlich, aber wir leiten das Projekt hier. Bei ICAN ist es so, dass der Chatbot sagen wir mal, die persönliche Bindung hier eben herstellen soll. Also wir haben bei vielen digitalen Anwendungen, die es auch schon gibt, ne, Therapie-Apps, wie man vielleicht so schön sagt, das Problem, dass die Abbruchrate relativ hoch ist. Die liegt je nach Studie so bei 30%, bei klassischen am PC durchgeführten digitalen Therapie sogar bei 50-70%. Was aber auffällig war in den letzten Jahren in den Studien, dass wenn Menschen, also zum Beispiel jemand wie ich, einmal die Woche mit den Personen vielleicht schreibt oder telefoniert, dass dann die Nutzungsrate erhöht ist. Und dann war natürlich die Frage, kann ich das vielleicht mit einem Chatbot erreichen? Und in unserem Fall hat der Chatbot fünf Pfade, also man kann mit ihm, er erzählt Witze, wir haben so eine fiktive Lebensgeschichte geschrieben, schreiben lassen, er erklärt die Funktion, er fragt, und das ist halt die wichtigste Funktion, nach der Stimmung. Ja? Also fragt die Patienten, wie es ihnen geht, geht in den Dialog mit den Patienten und Patientinnen, und wenn am Ende des Dialogs vielleicht herauskommen sollte, dass es dem Patienten der Patientin nicht gut geht, dann leitet er über in die passende Übung innerhalb der App. Also er versucht, diese persönliche Bindung zu schaffen, die wir sonst als Therapeutinnen und Therapeuten schaffen.
Kann er auch lernen? Ist das ein lernfähiges Programm?
Nein, der kann tatsächlich nicht lernen. Es gibt, wenn wir vielleicht auch nachher um die Zukunft reden, neben der technischen Machbarkeit, das wäre technisch machbar gewesen, ja, ist auch davon überzeugt, dass es wirksam ist, auch dafür gibt es Hinweise und bei den Patienten akzeptiert wird. Aber es stellen sich natürlich rechtliche und ethische Fragen. Und da haben wir uns dafür entschieden, ein sogenanntes regelbasierten Chatbot zu entwickeln, in dem Fall ein doppelt geschlossenes System. Das heißt, alles, was man dort liest, das sind riesige Pfade, die entwickelt worden sind, ein riesiger Pool, aus dem die Antworten herausgezogen werden, wenn der Patient etwas eingibt. Aber auch die Eingabe des Patienten oder der Patientin werden per Tastendruck gemacht. Also man hat eine große Auswahlmöglichkeit. Wir hatten die Befürchtung, dass wir bei der Medizinethik damit nicht gut durchkommen, weil wir, wenn wir das einmal wie ChatGPT, also ein großes Sprachmodell, genutzt hätten, nicht hätten sagen können, die sogenannte Blackbox, der ein oder andere hat es ja gehört, wissen nicht, was der dann wirklich antworten würde. Also bei einer Entscheidungsfindung wäre das womöglich ein ethisches Problem, aber auch ein rechtliches Problem. Deswegen haben wir uns erstmal für die sichere Variante entschieden, gucken jetzt aber zumindest in der Forschung mit meinem Team, dass wir auch tatsächlich große Sprachmodelle entwickeln oder weiterentwickeln in Richtung Psychotherapie. Das geht technisch schon. Bei ICANN haben wir uns, wie gesagt, aus ethischen, rechtlichen Gründen dagegen entschieden.
Aber ist das nicht in Zukunft wirklich so ein bisschen ein Dilemma? Einerseits wäre ja mehr möglich und ich würde zum Beispiel als Patient auch erwarten, dass sich das Programm ein bisschen was merkt, was ich ihm erzählt habe. Und dass ich dann nicht, genau, nicht nur Sachen, und dass es sagt, ja, das erzählst du immer und ich glaub's dir langsam nicht mehr oder irgendwie sowas. Das würde ich schon erwarten. Auf der anderen Seite, wie Sie es gesagt haben, kann man auf die Dauer irgendwann ausschließen, dass so ein Programm nicht mehr durchtickt und sagt, na gut, wenn es dir so schlecht geht, dann bring dich halt um.
Richtig, also sagen wir mal, bei früheren Modellen von ChatGPT, es gibt ja eine andere große Sprachmodelle, gibt es tatsächlich diese Hinweise darauf, dass da nicht immer angemessen geantwortet wurde beim Thema Suizid. Ich habe gestern nochmal extra nachgeguckt in der Studie, bei ChatGPT-4 soll das wohl nicht so sein. Also er würde schon angemessene Antworten geben und tatsächlich bei der Risikoeinschätzung beim Suizid auch nicht schlechter als Psychiaterin, Psychiater oder Psychotherapeutinnen sein. Also es ist eine Frage tatsächlich der Entwicklung. Sie sprechen aber einen wichtigen Punkt tatsächlich an, technisch machbar und auch was Patientinnen wahrscheinlich, ja, weil sie auch vielleicht schon ChatGPT nutzen in ihrer Freizeit oder für andere Zwecke. Die Gewohnheiten sind sicherlich andere und wir müssen aber tatsächlich hier, ich versuche das mit einer Medizinrechtlerin auch in der Universität Greifswald zu klären, diese rechtlichen Probleme tatsächlich zu lösen. Jura ist da mal ein Tick hinterher der technischen Entwicklung, aber die müssen wir tatsächlich auch klären. Also was ist die große Frage, eine Haftungsfrage, ne? Bei Medikamenten ist das ganz eindeutig, da haftet der Hersteller oder wenn der Arzt was Falsches verschrieben hat, wie ist das jetzt bei einem Psychotherapie-Chatbot, ne? Haftet dann der Softwarehersteller, die KI kann ich vielleicht schwer haftbar machen, dann sagt natürlich der Hersteller, naja, ist ja eine Blackbox, ne? Wir haben es mal trainiert und es hat ein gewisses Eigenleben, ne? Versucht sich der ein oder andere Konzern ja da auch in Anführungsstrichen herauszureden, also das wäre zu klären tatsächlich, bevor wir das im Rahmen der Psychotherapie einsetzen.
Ich habe gestern zufällig über was ganz anderes gerade erst hier live im Radio mit einem Rechtsinformatiker geredet, Uni Saarbrücken. Ich bringe Sie mal in Kontakt, weil ich glaube, der ist da schon ganz schön weit. Aber eine Frage schnell zum Schluss. Ja. Der Kongress heute hat ja auch das Motto Krise, Fragezeichen, Wandel, Ausrufezeichen. Könnten solche Möglichkeiten auch mit künstlicher Intelligenz zum Teil auch das Problem lösen, dass wir in Deutschland ja haben, zu wenig Therapeuten und zu wenig Therapieplätze, dass die in einfachen Fällen tatsächlich Menschen ersetzt?
Also wir haben die Hoffnung, dass wir Plätze, die wir so nicht haben und die wir aber ganz gerne hätten, sagen wir mal, wenn man eine Wartezeit hat, die Patienten haben bei einem ersten Gespräch und sagen, Mensch, jetzt ne, der Therapieplatz ist zwar prinzipiell vorhanden, aber erst im halben Jahr, das ist tatsächlich der Durchschnitt in Deutschland, auch im Kinder- und Jugendbereich, in den Kliniken teilweise länger auf einem stationären Psychotherapieplatz, dass wir da Wartezeiten überbrücken könnten. Das könnte eine Lösung sein, es ist aber auch eine Lösung für eine Gruppe, die wir häufig vergessen. Es gibt viele junge Menschen, Jugendliche, die gar nicht, selbst wenn wir ihnen Platz anbieten können, aus Scham, Angst, Stigma, Gefühlen gar nicht zu uns kommen würden. Und für die haben wir bis jetzt so gut wie gar keine Lösung. Und die könnten wir mit so einer Lösung erstmal abholen, vielleicht auch später zu uns überleiten. Genau, also da haben wir schon die große Hoffnung, dass das eine Lösung für unser Behandlungs- und Kapazitätsproblem wäre.
Stefan Lüttke von der Uni Greifswald war das im Deutschlandfunk Kultur. Herr Lüttke, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Kassel.